Obwohl wir also meist den Geist oder das Bewusstsein für eine eigene unveränderliche Einheit halten, stellen wir bei genauerer Betrachtung fest, dass er aus einem ganzen Spektrum von Eindrücken und Erfahrungen besteht. Dazu gehören unsere Sinneswahrnehmungen, die sich direkt mit Gegenständlichem befassen, aber auch unsere Gedanken und Gefühle, die durch Sprache und Vorstellungen vermittelt werden. Außerdem ist der Geist flexibel. Durch gezielte Beeinflussung können wir unser Denken und unser Gefühlsempfinden verändern. Angst kann zum Beispiel durch Trost und Beruhigung vertrieben werden. Auf vergleichbare Weise können depressive Zustände durch Zuneigung und Ratschläge, die den Blickwinkel erweitern, gelindert werden. Aus der Betrachtung heraus, dass Gefühl und Bewusstsein nicht dasselbe sind, können wir folgern, dass wir uns nicht von Gefühlen steuern lassen müssen. Vor jeder Handlung muss es ein psychisches oder emotionales Ereignis in uns geben, auf das wir mehr oder weniger ungezwungen reagieren können. Ehe wir allerdings nicht gelernt haben, unseren Geist bis zu einem gewissen Grad zu disziplinieren, werden wir selbstverständlich Schwierigkeiten haben, diese Handlungsfreiheit zu nutzen. Der ethische Gehalt unserer Handlungen wird meiner Auffassung nach wiederum oft dadurch bestimmt, dass wir auf diese Eindrücke und Erfahrungen reagieren. Einfach gesagt, wenn wir das auf positive Weise tun und die Interessen anderer dabei im Auge behalten, dann werden auch unsere Handlungen positiv sein. Reagieren wir negativ und ignorieren die anderen, dann sind unsere Handlungen entsprechend negativ und unmoralisch. Das bedeutet aber nicht, dass alle Gefühle oder Empfindungen, die uns unbehaglich sind, unbedingt auch negativ sein müssen. Das Hauptkennzeichen, das normale Gefühle von solchen unterscheidet, die den inneren Frieden untergraben, besteht in ihrer negativen kognitiven Komponente. Ein sorgenvoller Augenblick wird nicht zu einem blockierenden Schmerz, solange wir ihn nicht aufrechterhalten und ihm weitere negative Gedanken und Vorstellungen hinzufügen. Als ich seinerzeit wegen der großen Menschenmenge so aufgeregt und wegen der langen Rezitation so verängstigt war, lag über diesen Grundgefühlen noch eine kognitive Komponente. Durch meine fast schon zwanghaften Tagträumereien wurde meine Vorstellungskraft so übersteigert, dass die tatsächliche Situation dadurch überhöht wurde. Und diese Fantasiegeschichten, die ich mir über die kommenden Ereignisse ausdachte, untergruben so meine Ausgeglichenheit. Nicht jede Form der Angst ist wie diese kindliche, die ich hier beschrieben habe. Es gibt Situationen, in denen wir eine rationalere Variante erleben, die sogar positiv und hilfreich sein kann. Sie kann unsere Aufmerksamkeit steigern und uns jene Kraft geben, die wir brauchen, um uns zu schützen. Als ich 1959 in der Verkleidung eines Soldaten aus Lhasa floh, verspürte ich in der ersten Nacht eine solche Angst. Doch da ich weder die Zeit noch das Bedürfnis hatte, mich mit ihr auseinanderzusetzen, beunruhigte sie mich nicht allzu sehr. Ihre Hauptwirkung bestand darin, dass ich äußerst wach und aufmerksam war. Man kann durchaus sagen, dass diese Art der Angst sowohl berechtigt als auch sinnvoll war. Auch die Angst, die wir erleben, wenn wir eine heikle oder kritische Entscheidung treffen müssen, kann berechtigt sein, wenn wir zum Beispiel wissen, dass sie große Auswirkungen auf das Leben anderer haben wird. Eine solche Angst kann uns durchaus verwirren. Aber besonders gefährlich und negativ wirkt sich eine Angst aus, die völlig unbegründet ist, da sie uns völlig überwältigen und paralysieren kann. Im Tibetischen nennen wir solche negativen emotionalen Erscheinungen Nyong Mong, was wörtlich heißt, das, was von innen heraus quält und blockiert, oder in der üblicheren Übersetzung blockierendes Gefühl. Allgemein gesagt unterlaufen alle diese Gedanken, Gefühle und psychischen Vorgänge, die einen negativen oder nicht mitfühlenden Zustand des Geistes, Kunlong, widerspiegeln, unausweichlich unseren inneren Frieden.